Ja, wir sind ja mitten in der Predigtreihe Soll ich oder soll ich nicht, wie man wirklich weise wird. Und heute haben wir das Unterthema Entscheiden im Spannungsfeld zwischen Verstand und Glaube. Also man kann eins weiterschalten. Genau. Und da seht ihr auch den Hauptvers dazu, Sprüche 3, Vers 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Aber da haben wir es ja schon wieder, oder? Klar, man darf sich nicht auf den Verstand verlassen. Glauben verlangt halt einfach, dass man das Denken abschaltet und blind vertraut. Ist das wirklich so? Ich habe vorletzte Woche in der NZZ ein Interview gelesen mit einer englischen Historikerin, die gerade ein Buch geschrieben hat über eine wirklich schwierige Phase von der Kirchengeschichte. Und sie hat gesagt, ich glaube, dass es extrem gefährlich ist, seinem Verstand jemand oder irgendetwas auszuliefern. Und das verlangt zweifellos jede Religion. Also ich verlasse mich lieber auf meinen Verstand. Niemals wollte ich diesen aufgeben für etwas anderes. Ganz schön provokativ, oder? Hat sie recht? Also ich gebe ihr recht, wenn religiöse Institutionen oder religiöse Vertreter absolut festlegen, was man denken soll und was nicht. Wir haben gerade in unserer nächsten Bekanntschaft kennen wir eine junge Frau, die ist in einen sehr gesetzlichen Hauskreis hineingekommen und wurde dort so irgendwie beeinflusst, dass sie weitgehend den Kontakt mit ihren Angehörigen unterbrochen hat, weil die ja nur in die freievangelische Gemeinde gehen und halt eben nicht so richtig gläubig sind, wie man eigentlich gläubig sein sollte. Und sie hat dann Angst bekommen, dass sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben könnte. Und es ging so weit, dass sie sogar für eine Weile in die psychiatrische Klinik musste. Und das ist dann schon sehr bedenklich, oder? Da merkt man schon, da ist auch Macht dahinter, das kann auch missbraucht werden. Und die zitierte Historikerin, die hat Ähnliches in der katholischen Kirche erlebt und hat sich komplett von Gott abgewandt. Okay, es kann gefährlich sein, vor allem wenn es um Religiosität geht und nicht um Beziehung zu Gott. Aber ist der Umkehrschluss richtig, dass ich mich nur noch auf meinen Verstand verlasse und alles, was nicht ganz in meine menschliche Erfahrungswelt oder in meine Verstandeswelt passt, dass ich das einfach ablehne? Also ich bin überzeugt, dass es nicht so ist, dass das viel zu kurz greift. Eins von meinen Lieblingsliedern, Mein Herz ruft, da steht drin oder kommt drin vor. Ich weiß, dass da noch so viel mehr ist, als mit meinem Verstand zu erklären ist. Ja, Verstand und Glaube. Ist das jetzt unbedingt ein Gegensatz? Oder ist es eher ein Zusammenspiel? Ich sehe grundsätzlich, dass es eher ein Zusammenspiel ist. Also für mich ist mein Verstand wirklich sehr wichtig. Ich könnte nie einfach blind glauben. Also ich meine, die Fakten des Glaubens sind mir unheimlich wichtig, oder? Ich habe gelernt zu vertrauen, aber die Grundlagen, das muss plausibel sein. Ich brauche Argumente. Ich musste herausfinden, ob es plausibel ist, dass die Bibel wahr ist und dass sie vertrauenswürdig ist. Ich musste herausfinden, ob es einen Gott geben kann oder sogar muss. Und ich musste herausfinden, ob die Schöpfungslehre mindestens so viel Sinn macht wie die Evolutionstheorie. Das waren für mich sehr grundlegende Sachen. Und in der Bibel gibt es eine Begebenheit in der Apostelgeschichte, die mir sehr gut gefällt. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Da steht, die Juden in Beröa waren eher bereit, Gottes Botschaft anzunehmen als die in Thessalonik. Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Ich meine, für die war das ziemlich dicke Post für die Juden, oder? Das von Jesus. Und die haben das überprüft, haben ihren Verstand eingeschaltet. Und dann heißt es, daraufhin begannen viele von ihnen zu glauben, außer den Juden auch zahlreiche angesehene griechische Frauen und Männer. Und so hat der Verstand eben schon eine wichtige Bedeutung auch. Aber ist es jetzt, wenn der Verstand mir so wichtig ist, soll er dann das Maß aller Dinge sein? Ich meine, ich fände das ein bisschen überheblich. Ich bin nur ein Staubkorn in einem gigantischen Universum und da ist wirklich noch so viel mehr, als mein Verstand jemals erfassen kann, oder? Und da klammt der Glaube rein. Der Glaube an den Schöpfergott, der mir eine Beziehung anbietet, der dir und mir eine Beziehung anbietet, der uns sogar einlädt, Kind von ihm zu werden, ein angenommenes Kind von ihm zu sein. Das ist so großartig, dieser Gott, der alles geschaffen hat. Und ja, da kommt dann der Glaube rein, den man nicht nur einfach noch belegen kann, aber das ist sehr zentral für mich, dass ich mit dem Verstand da hinein kann und sagen, doch, es macht grundsätzlich Sinn. Ja, nun ist es an der Zeit, eine kurze Definition von Verstand und Glauben im Zusammenhang mit Entscheidungen zu machen. Ja, genau. Verstand in diesem Zusammenhang ist mein eigenes Ermessen und Durchdenken mit allen Wünschen, Sehnsüchten, Vorlieben, Prägungen und Ängsten im Hintergrund. Also, wer mir sagt, ja, mein Verstand ist immer knallhart und kalkuliert und der lässt sich nicht beeinflussen, wir sind immer unser ganzes Sein mit all unseren Prägungen und allem, oder? Der Verstand ist nie etwas rein Rationales, das geht gar nicht. Und das spielt alles rein bei Entscheidungen. Und Glaube, das griechische Wort für Glauben, ist ja auch synonym mit Vertrauen, mit Treue halten. Und in diesem Zusammenhang hier jetzt, wie ich es brauchen möchte, Glauben ist eben Vertrauen in den himmlischen Vater, ihm die Treue halten und das impliziert auch ihm gehorchen. Ja, und jetzt, das ist doch eigentlich super, oder? Es ist ja immer auch schwierig, Entscheidungen zu fällen. Ist ja nie einfach nur klar meistens, oder? Es sind ja meistens auch Zweifelsfälle. Ja, mache ich die richtige Entscheidung oder nicht? Und da ist doch super, wenn ich von Gott, vom himmlischen Vater, noch Entscheidungshilfen bekomme. Wo ist denn da das Spannungsfeld? Ist doch alles klar, oder? Ja, das Spannungsfeld kommt dort rein, wo eben unsere menschliche und die göttliche Gesinnung im Widerspruch stehen. Was meine ich damit? Gesinnung in diesem Zusammenhang. Da meine ich unsere Grundhaltung, das, worauf wir unsere, so die moralisch-ethische Bewertungs- oder Beurteilungsgrundlage für eine Entscheidung. Also was ist für mich nicht verhandelbar? Was sind meine Werte? Wo bin ich frei zu sagen, ja, das kann so oder so sein? Was ist die Basis davon? Oder welche vielleicht Ideologie oder Glaube oder was immer das da die Grundlage ist? Und wenn das eben sich beißt mit dem, was eigentlich die Gesinnung ist, die göttliche Gesinnung ist, dann kommen wir in dieses Spannungsfeld hinein, denke ich. Ich habe ein paar Beispiele von solch möglichen menschlichen Gesinnungsstolperstricken mitgebracht und ich möchte einfach dazu sagen, es ist nicht so, dass menschliche Gesinnung nur negative Sachen sind, gell? Weil ich hier solche Beispiele drin habe. Aber das Spannungsfeld entstellt hat dort, wo sich die göttliche und die menschliche Gesinnung widersprechen. Und darum sind das mal 3 oder 4 Beispiele. Das ist mal der Gesinnungsstolperstrick, die klassischen Antreiber, Geld, Sex und Macht. Und das hat ziemlich viel Kraft. Wenn du losgelöst von Gott lebst, dann ist sich leisten können, was man will, Aufregung haben im Leben, bestimmen können und nicht bestimmt werden, das sind ganz starke Antreiber, die häufig auch zu ziemlich schwierigen Kompromissen dann auch führen können. Und was ist die von Gott geprägte Gesinnung? Dass ich frage, was vor Gott richtig ist und auch meine Motive prüfe. Also beispielsweise, wenn du eine Chance hast, einen Karriereschritt zu machen oder du bist schon in einer leitenden Position drin, dann prüfe deine Motive. Geht es hier darum, deinen Status zu festigen oder deine Stellung zu verteidigen? Oder ist dir das Wohl der Firma und der Leute, die dir anvertraut sind, wirklich am Herzen und ist das im Vordergrund, selbst wenn es Nachteile für dich bringen könnte und deine Stellung? Im Psalm 139, 23 und 24, das ist ja ziemlich bekannt, aber für mich so zentral, was die Motive angeht, da sagt der Psalmist: Herr, überprüfe mein Denken, prüfe mich um meine Beweggründe. Und wenn ich auf falschem Weg bin, der mich von dir wegführt, dann führe mich zurück auf den ewigen Weg, deinen Weg. Ein weiterer Stolperstrick: Risiko vermeiden, von Angst sich bestimmen lassen. Das hat so ein bisschen zwei Komponenten. Das eine ist, dass man, wenn man sich von Angst bestimmen lässt, dann entscheidet man vielleicht einfach nicht und lässt es einfach, das entscheidet sich dann schon irgendwann, wenn ich nicht entscheide, oder? Aber dann habe ich dann natürlich auch keinen Einfluss mehr drauf. Aber Angst kann lähmen. Und die geistliche oder die von Gott geprägte Gesinnung, die lässt mich vertrauen auf den Herrn, dass er eben gute Entscheidungen herbeiführt und mir dabei hilft, gute Entscheidungen zu fällen. Und ich bin überzeugt, wenn wir Gott von ganzem Herzen vertrauen, eben auf allen unseren Wegen an ihn denken, dann wird er auch die Pfade eben, wird er auch bereit machen, dass es für dich stimmt, auch wenn du Angst hast. Ich bin überzeugt, er wird uns in allem, was unsere aktuelle Herausforderung ist, was deine aktuelle Herausforderung im Leben ist, wird er dir gute Entscheidungen geben, wenn du ihm vertraust. Der nächste Stolperstein, Besitz und Besitzstandswahrung, ist im Zentrum des Lebens. Also Besitz zu haben ist ja nicht per se falsch, das ist sehr neutral, oder? Ob man Besitz hat oder nicht, jeder von uns besitzt meistens etwas, oder Größeres oder Kleineres, das ist okay. Aber schwierig wird es, wenn mein Besitz mich besitzt. Also wenn ich unheimlich viel Zeit und Energie in den Besitz hineinstecke. Also eben da gibt es ja ganz viele Graustufen, gell? Da gibt es nicht irgendwie weiß und schwarz. Aber ich sage einfach mal beispielsweise, du hast ein Haus und da brauchst du natürlich den normalen Unterhalt und alles, es braucht alles, was es dort braucht, oder? Das ist klar, das muss ja auch erhalten werden. Vielleicht wird es eher dann schwierig, wenn ich nur noch permanent am Optimieren bin von meinem Haus und von meiner Umgebung und es beginnt mir so viel Zeit und Gedanken hineinzufließen, dass vielleicht das, was Gott von dir als, oder für dich als Auftrag hat, auf der Strecke bleiben könnte. Einfach so ein Gedanke. Und Besitzstandswahrung, da sehe ich auch stark, und das habe ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung erlebt, wenn du einen Job hast, der dir sehr viel Bedeutung gibt und wo du merkst, ich ziehe daraus eigentlich meine Bedeutung, oder? Aber so langsam aber sicher beginnt mich dieser Job aufzufressen. Er kostet mich unheimlich viel und es geht alle Energie und Zeit dort rein. Und vielleicht für die Familie oder für das Reich Gottes, für die Aufgaben von Gott, bleibt nur noch ein bisschen was übrig, das gerade noch so geht. Und die göttliche Gesinnung, ja, möchte auch noch Zeit und Energie für Gottes Reich haben und für seine Nächsten und auch großzügig sein. Weiterer Stolperstrick, das ist so ein Bereich vielleicht Hedonismus, so ein bisschen in die Richtung, Hauptsache für mich stimmt's. Ist da gar nicht drauf. Ah, genau. Hauptsache für mich stimmt's, so die eigene Befindlichkeit als Maßstab des Handelns. Ich habe ein Erlebnis gemacht, das mich noch recht schockiert hat, muss ich sagen. Ist vielleicht ein bisschen extrem, aber man sieht so ein bisschen das Prinzip daraus. Ich war im Zug zurück von Bern nach Hause und es war genagelt voll, der Zug. Oder? Also wir standen alle da im Gang drin und nebendran war ein Abteil, wo eine Reisegesellschaft war, die das reserviert hatte, und da waren auch noch Plätze frei. Aber da stand dicht auf dicht und da war eine Frau, die war hochschwanger, und ich habe einfach gemerkt, die kann kaum mehr stehen dort. Und dann dachte ich, ja gut, dann frage ich mal nach, oder ob die vielleicht ihr einen Platz geben könnten, und ich habe selbstverständlich gedacht. Und dann hieß es dort, ja nein, das haben wir reserviert, das ist unser gutes Recht, das haben wir verdient, das ist bezahlt, kommt nicht in Frage. Ja, und wie hätte jetzt da die von Gott geprägte Gesinnung gehandelt? Die von Gott geprägte Gesinnung hätte gesagt, hey, wie das steht in Philipper 2, Vers 10, das ist jetzt doch genau eins von diesen guten Werken, die Gott vorbereitet hat, dass ich darin wandle, dass ich sie tue. Super, kommen Sie rein, sitzen Sie ab. Aber so die Befindlichkeit, das Maßstab des Handelns, das, ich habe schon gemerkt, dass das auch bei mir eine recht starke Kraft ist, meistens in kleinen Sachen, also so, ja vielleicht, ich lasse mal die Beispiele weg, okay? Aber ich habe einfach gemerkt, es gibt kleine Sachen, die in sich eigentlich nicht so tragisch sind. Aber so in der Summe geben sie so ein Muster, oder? Wenn es mir gerade passt, dann mache ich es. Wenn ich gerade im Moment nicht so Bock drauf habe oder jetzt fühle ich mich ein bisschen müde, dann mache ich es nicht. Ja, das sind so ein paar Beispiele. Und ich glaube, was wir für Entscheidungen wirklich brauchen, ist eine Kombination von Verstand, Glauben und göttlicher Gesinnung. Das nennt die Bibel Weisheit. Also, ich habe es mal so genannt, durch den Glauben geheiligter Verstand ist gleich Weisheit für Entscheidungen. Und mit dem durch den Glauben geheiligten Verstand meine ich eben diese göttliche Gesinnung, die diesem als Boden da ist, oder? Ich möchte jetzt mit euch zusammen Sprüche 2, Vers 2 bis 10 lesen. Genau. Nimm dir die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich dir weitergebe. Achte genau auf sie und werde klug. Ringe um Verstand und Urteilskraft. Suche danach voller Eifer wie nach einem wertvollen Schatz. Dann wirst du den Herrn immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Er allein gibt Weisheit und nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. Aufrichtigen Menschen schenkt er Gelingen. Er hilft allen, die so leben, wie es ihm gefällt. Wer andere gerecht behandelt und Gott die Treue hält, steht unter seinem Schutz. Mein Sohn, wenn du auf mich hörst, wirst du erkennen, was richtig, gerecht und gut ist. So findest du stets den richtigen Weg. Du erlangst Weisheit und hast deine Freude daran, wohlüberlegt zu handeln. Ringe um Verstand und Urteilskraft. Suche danach. Und er sagt, du wirst erkennen, wenn du das machst, wirst du erkennen, was richtig, gerecht und gut ist. So findest du stets den richtigen Weg. Und aufrichtigen Menschen schenkt er Gelingen. Aufrichtig sein finde ich ein Schlüssel auch zu diesem Spannungsfeld zwischen Verstand und Glauben. Aufrichtig sein mit sich selbst, mit seinen Motiven. Aufrichtig sein gegenüber Gott. Aufrichtig sein, dass man eben manchmal auch verwirrt ist und nicht alles weiß. Und dass es tatsächlich manchmal eben nicht einfach schwarz und weiß ist. Und dass es gilt herauszufinden, mit allem, was da auch an Widersprüchen in einem drin ist, zu entscheiden, oder? Aufrichtigkeit ist ein wichtiger Teil. Ja, dann hat mir Daniel die Erlaubnis gegeben, dass ich da seine Folie, man kann die nächste Folie einblenden, danke. Also er hat von seinem Flipchart, von der letzten Predigt, ich dachte, das passt doch eigentlich sehr gut. Was ist jetzt dieser geheiligte Verstand? Durch Glauben geheiligte Verstand. Ja, wenn wir entscheiden, dann kommt ja mal der Bereich Intelligenz hinein, oder? Wir dürfen unseren Intellekt brauchen, unsere Intelligenz, wir machen Pläne, wir studieren, wie wir etwas machen, wägen das gegeneinander ab. Einfach ganz normale Sachen, wie eben Entscheidungen auch vor sich gehen. Wir machen Pläne. Und in dem drin aber sagt der geheiligte Verstand, ich mache nicht nur Pläne, sondern ich lege die Pläne auch Gott dann hin. Mit einem in Sprüche 16, Vers 2 und 3. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Und dieses Anvertrauen ist auch so, dass ich sage, Herr, da sind sie mal, was denkst du darüber? Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen versucht, ich habe noch ein paar Knackpunkte. Wo hast du noch Korrekturen dazu, dass es auch wirklich gelingt? Das darf ich Gott geben. Und so ein Beispiel von so einem Spannungsfeld kann zum Beispiel sein, also das Beispiel von meinem Vater, er hat ja nach dem Tod meiner Mutter sich nochmals verliebt in unsere Monika da von der Gemeinde, die kennt ihr ja alle. Und als es dann ans Heiraten ging, da sind sie auf die Ämter gegangen und dort hat man ihnen gesagt, nein, macht sie das auf keinen Fall. Da sind sie ja finanziell schlechter gestellt, als wenn sie nicht heiraten. Das kann, also machen sie nicht so einen Fehler. Wieso heiraten? Und sie haben sich dann das auch wirklich überlegt. Also ich weiß nicht, wie es genau gegangen ist, aber es war relativ offensichtlich, sage ich jetzt mal von einem Verstandesstandpunkt her, dass es keinen Sinn macht zu heiraten. Und sie hatten beide nicht viel Geld, oder? Also da war nie viel rum. Und der finanzielle Aspekt hatte schon seine Bedeutung. Aber sie haben sich dann entschieden und gesagt, okay, wir haben eine Seite den finanziellen Aspekt und auf der anderen Seite Gottes Ordnungen. Was ist uns jetzt wichtiger? Und sie haben sich klar dafür entschieden, eben Gottes Ordnungen zu wollen und sie wollten dem Segensfluss Gottes nichts in den Weg legen. Ich denke gerade so Kompromisse, wo man sagt, ja, das kann man ja vielleicht schon irgendwie drehen und wenden, vielleicht finden wir in der Bibel noch etwas, das das schon okay macht. Aber ich bin sicher, dass wir so dem Segensfluss Gottes Hindernisse in den Weg legen. Und also interessant ist ja schon, obwohl sie finanziell, sage ich mal, immer sehr knapp durch mussten, also ich kenne bis heute keine großzügigeren Menschen als mein Vater und Monika. Also sowohl mit dem, was sie besitzen, als auch mit ihrer Zeit und ihrer Zuwendung. Ich finde das fantastisch. Gott hat sie gesegnet und zum Segen gesetzt. Ja, dann der Bereich Bauchgefühl und Erfahrung. Ich muss noch schnell meine Nase schneuzen. Hä? Was da mit der Schiene ein bisschen schwierig ist. So, genau. Ich habe das mal so ein bisschen emotionale Intelligenz genannt. Ist auch ein Teil vom Verstand, sage ich mal, von unserem ganzen Sein, das Entscheidungen fällt. Das ist, wenn ich meine Gefühle und die Gefühle anderer gut interpretieren kann. Und ich habe gemerkt, das ist so ein Bereich, der ist mir immer wichtiger geworden in meinem Leben. Und das ist auch da, wo ich Gott wirklich um Eindrücke bitte vom Heiligen Geist, dass er solche Empfindungen, die man nicht nur klar artikulieren kann, verstärkt und abschwächt, wie er es möchte und mich führt dadurch. Ich habe schon ganz starke Führungen erlebt damit. In meiner vorherigen Stellung, da hatte ich viele Einstellungsgespräche, also so genau Jobinterviews musste ich machen. Und da habe ich schon erlebt, dass ich jemanden eingestellt habe, der eigentlich nicht das mitgebracht habe, was wir gesucht haben. Aber ich hatte einfach den Eindruck, das ist der richtige Mann, den brauchen wir jetzt. Und es hat sich wirklich bewährt. Das eine Mal, wo das speziell so war, der ist immer noch in der Firma und ist immer noch sehr ein guter Mann dort. Und ein anderes Mal, da hatte ich einfach ein schlechtes Gefühl dabei, obwohl diese Person, dieser, der sich da beworben hat, die Person war völlig, also hat alles mitgebracht, alles Fachwissen, eigentlich alles. Ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei und mein Kollege, der auch dabei war, hat aber sehr für ihn gesprochen und dann dachte ich, ja gut, vielleicht habe ich das jetzt auch falsch gespürt. Und ich hatte jahrelang Probleme mit diesem Mitarbeiter, das war echt schwierig. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Teil ist von Entscheidungen. Klar, es darf nicht der alleinige Maßstab sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als verheirateter Mann mich in eine andere Frau verliebe, dann kann das noch so stimmig wirken und mein Bauch sagt, ja unbedingt, und meine Emotionen stimmen. Aber es ist definitiv nicht in Gottes Willen und es ist nicht das, was er möchte, dass ich entscheide oder quasi auf das hin aktiv werde, oder? Ich meine, dass man sich mal Verliebtheitsgefühle hat oder so, das kann schon einfach kommen, aber dann, was ich daraus mache und dass ich eben sage, hey, nein, hier ist der Stopp, diese Gedanken erlaube ich mir nicht, da möchte ich im Segensfluss Gottes bleiben. Und also es darf nicht der alleinige Maßstab sein. Und dann noch die Gesinnung. Ja, wir sind Kinder dieser Zeit. Ich merke das bei mir ganz stark. Das kann man nicht verneinen. Und wenn wir noch so das Gefühl haben, wir seien nicht geprägt von der Zeit und vom Zeitgeist, das sind wir einfach. Also jeder von euch, der, ich sage jetzt mal, mehr als Zeitung liest und vielleicht mehr als 3 Stunden Fernsehen oder etwas schaut in der Woche, oder? Also wir sind einfach geprägt, das können wir nicht abstreiten. Und da ist es ganz wichtig, denke ich, dass wir uns die von Gott geprägte Gesinnung auch eintrainieren. Und immer wieder auch sagen, alles was ich sehe, ich beurteile es wieder durch die Brille von Gottes Gesinnung. Im Römer 12, Vers 2, da steht, dass wir uns nicht dem Maßstab dieser Welt anpassen sollen, sondern dass wir unser Denken verändern, indem wir uns an den Maßstäben Gottes orientieren. Und dass uns das fähig macht, den guten und vollkommenen Willen Gottes zu erkennen. Ich glaube, da sind wir gefragt, auch wieder unseren Verstand einzuschalten und sagen, hey, ich wäge ab, ich sauge nicht einfach auf, was da steht als Tatsachen. Ich prüfe auch nach, was da gesagt wird, hat das Hand und Fuß. Und wenn es auch ein bisschen gut tönt im Moment, ich schaue dahinter, was da gesagt wird und behauptet wird. Ja, aus den Ausführungen über Weisheit oder von dem Glauben geheiligten Verstand kann man die Quintessenz vielleicht so heißen. Der durch Glauben geheiligte Verstand sucht immer, was Gottes Willen entspricht und ihm wichtig ist, weil nur daraus Segen entstehen kann. Also ich darf meinen Verstand, soll meinen Verstand einsetzen, soll den brauchen und wirklich auch dahinter schauen und hinterfragen, das ist alles gut. Und nachher der Litmus-Test für meine Entscheidung, das, was Go oder No-Go nachher macht und das Bestimmte, ob das richtig ist für mich, ist beim geheiligten Verstand so, dass ich frage, ist das innerhalb von Gottes Wille? Ist das das, was ihm wichtig ist, was eben das, was Gott möchte, grundsätzlich und speziell betrifft, richtig? Und der Grund dafür ist, weil daraus Segen entstehen kann. Oder nur daraus Segen entstehen kann, wirklich. Ja, und was löst dieser Satz jetzt bei dir aus? Ich habe gesagt, wir sind Kinder unserer Zeit. Und ich merke einfach, wir sind ja sehr stark geprägt von unserem westlichen Individualismus. Und bei solchen Sätzen, kommen mir gerade die Gedanken, ja was, ich soll da immer die Erlaubnis oder quasi die Autorität oder ja, so etwas Übergeordnetes haben und ich darf nicht selber entscheiden und ich muss mich bestimmen lassen oder wie ist denn das jetzt hier? Ich will doch selber bestimmen. Und wenn dir das so ähnlich geht, wenn dir diese Gedanken auch kommen oder vielleicht kommen die nicht einfach so, aber wenn du dir das jetzt mal genau überlegst, merkst du vielleicht, ja, stimmt eigentlich schon. Ich möchte mich eigentlich nicht ständig unterordnen müssen und vielleicht ist es da ja auch nicht so. Wir haben jetzt gesehen, dass es auch etwas Differenziertes ist, wo wir selber mitdenken können. Möchte ich dir jetzt doch die ganz grundsätzliche Frage stellen. Kannst du umschalten? Ist dein Glaube Lebensgrundlage oder nur Beigemüse? Ich habe mir das schon ein bisschen stellen müssen. Ich habe gemerkt, so in letzter Zeit, ja okay, ich gehe in die Gemeinde, ich bete, ich bin mit all dem auch drin. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir so ein bisschen überlege, wie stark ist mein Glaube Lebensgrundlage oder wie stark ist es auch einfach die schönste Nebensache sozusagen noch, oder? Oder so die, ja, da habe ich ja mein Zuhause und alles. Und ich musste mich auch wieder neu fragen, ist mein Glaube Lebensgrundlage oder nur Beigemüse? Und das ist auch bei Entscheidungen ganz entscheidend, ja. Davon hängt ab, wie groß das Spannungsfeld ist. Eben, es heißt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Denke auf ihn auf allen deinen Wegen. Das ist Beziehung, Nähe mit meinem Gott. Das ist mein Innerstes. Das betrifft den Boden, auf dem ich stehe. Ist das dein Boden? Ich möchte jetzt dir ein paar Fragen stellen. Das kann man jetzt einblenden, bitte. Danke. Und mach dir einfach Gedanken darüber. Ich lese das mal vor. Basiere ich mein Leben darauf und glaube ich wirklich, dass ich durch das Opfer von Jesus am Kreuz für Zeit und Ewigkeit gerettet bin und ein Kind Gottes sein darf? Basiere ich mein Leben darauf und glaube ich wirklich, dass Gott der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde ist und viel mehr Weisheit besitzt als ich und alles auf dieser Welt? Basiere ich mein Leben darauf und glaube ich wirklich, dass Gottes Werte und Gebote gut und mir zum Schutz und Segen sind? Basiere ich mein Leben darauf und glaube ich wirklich, dass Gott mir Freundlichkeit, Güte und Liebe erweist? Basiere ich mein Leben darauf und glaube ich wirklich, dass neben dem, was Gott für uns in Ewigkeit bereithält, Verzicht und Opfer während unseres irdischen Lebens verschwindend klein sind? Basiere ich mein Leben darauf und glaube ich wirklich, dass Gott mein Versorger ist und mich nicht im Stich lassen wird? Ich lasse uns jetzt Zeit, da mal ein bisschen darüber nachzudenken. Jawohl, was möchtest du? Wie sieht das in deinem Leben aus? Vielleicht hast du gemerkt, dass da Dinge drunter sind, die vielleicht nicht mehr so präsent waren oder so wirklich zentral als deine Lebensgrundlage da sind. Und wenn du dich entschieden hast, ja doch, das möchte ich eigentlich, aber ich müsste diesen Gott noch besser kennenlernen, dann lies die Bibel, bete, hab Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen, die Gott besser kennen, als du ihn kennst. Ja, du darfst dich auf diesen Weg machen, diesen Gott immer besser kennenzulernen. Ich denke, es braucht diesen Grundsatzentscheid für die Lebensgrundlage. Und dann darf man wachsen in dem. Und das Lied, das wir jetzt als Predigtlied singen, ich wünsche mir, dass wir das als ein Gebet singen können. Ein Gebet, Herr, ich möchte dich besser kennenlernen. Je mehr ich von dir sehen darf, je mehr ich verstehen darf, von dir mein Gott, von dir mein König, je mehr wird mir bewusst, wie wenig ich noch weiß von deiner Herrlichkeit und von deiner Schönheit. Herr, ich weiß, dass da noch so viel mehr ist, das mit meinem Verstand nicht zu erklären ist. Mein Herz ruft, ich will mehr von dem, was du bereithältst, Herr. Mehr von dir und deiner Kraft. Halt mich fest und küss mich wach, denn mein Herz ruft nach dir. Du lädst mich täglich ein, vor deinem Thron zu sein. Und ich fall wieder vor dir nieder, wenn deine Gegenwart sich mir offenbart und ich ein bisschen mehr von dir erkennen darf.